Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag, 30. Dezember 2024. Ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Heute wirklich die letzte Folge in diesem Jahr.
Also, ja, die letzte, die wir zusammen machen. Es wird noch eine Downset-Talk-Folge geben dieses
Oha.
Jahr. Aber da bist du nicht dabei. Das ist nämlich das College-Update, weil wer College-Football verfolgt, weiß es natürlich. Playoffs da, zweite Runde. Und College-Football wird ja traditionell gerne an und um Silvester gespielt. Und da ist dieses Jahr keine Ausnahme.
Genau, das gibt's wieder zusammen mit unserem College-Experten Jan für alle Supporter bei Patreon dann zu hören. Und wir sprechen aber nicht über College-Football, sondern über die NFL, und zwar über Woche 17. Spieltag 17, der ganz schön auseinandergeflattert wurde. Normalerweise sprechen wir hier ja eigentlich ausschließlich über die Sonntagsspiele. Tun wir auch heute wieder. Aber wir wollen noch mal ganz kurz auf die Samstagsspiele zurückschauen, weil bei allen drei eigentlich ja gewisse Narrative wichtig sind, wichtig werden können. Es gab ein ultraspannendes Spiel, das mittlere in diesem Spiele-Sandwich. Und zwar zwischen den Bengals und Broncos. 30-24 am Ende nach Overtime für die Bengals, die weiterhin ihre Chancen am Leben halten, was die Playoffs angeht. Und ich sag mal so, sie haben mehr als eine Chance gebraucht in diesem Spiel, um da den Deckel drauf zu machen.
Also sie haben alles versucht, um das nicht zu gewinnen, aber Joe Burrow hat es nicht zugelassen, so würde ich es vielleicht zusammenfassen. Was die auch früh im Spiel an Drops teilweise hatten. Ja. Chase lässt einen Touchdown fallen, Higgins lässt oder fumbled den Ball. Sie hatten also so viele auch von ihren Stars offensiv, also Fehler, wo sie Punkte liegen lassen, den Ball weggeben. Und das hat sich ja durchgezogen bis ganz zum Ende. Diese Sequenz, wo sie den Ball an die 6-Yard-Line der Broncos bewegen. Erster und Goal haben von der 6. Es ist noch 1 Minute 39 auf der Uhr. Die Broncos nehmen ihre zweite Timeout. Und dann wollten die Broncos, denke ich, dass die Bengals scoren. Chase Brown macht aber das smarte Play, slidet, verletzt sich dabei noch.
Ja.
Broncos müssen ihre dritte Timeout nehmen. So, dann hast du noch 1:31 auf der Uhr. Und wenn das First and Goal Play so ist, dass der Back slidet, dann würde ich doch denken, der Plan ist, die Uhr runterzuspielen. Und sie hätten sie nicht komplett runterspielen können. Eben 1:29 und du hast noch zwei Plays. Das heißt, ein bisschen was wäre übrig gewesen. Aber du lässt die Uhr runterlaufen, kickst dann das Field Goal, fertig. Und wahrscheinlich ist dann das Spiel durch. Stattdessen, beim nächsten Play sneakt dann Joe Burrow für den Touchdown rein. Und die Broncos kriegen den Ball mit 1:29 noch auf der Uhr und haben noch eine Timeout übrig. Mhm. Und die Timeout, die sie noch übrig hatten, die haben sie dann am Ende gebraucht, um dieses Spiel noch auszugleichen. Also, so viel komisches Game-Management. Dann in Overtime kicken die Bengals ihr Field Goal bei 3. und 3. Also, statt nochmal vielleicht den Ball ein bisschen nach vorne zu bewegen, kicken sie bei 3. und 3. Und er ist nicht drin, weil der Backup-Kicker den nicht reinkriegt. So viele Sachen versucht, um dieses Spiel nicht zu gewinnen. Aber Joe Burrow rettet sie.
Die Chargers sind etwas leichter durchgekommen gegen die Patriots. Sehr dominant, sehr überzeugend. Deutlich gewonnen. Jetzt habe ich mir nicht mal das Ergebnis aufgeschrieben. Am Ende war es ein 40-7. Und trotzdem ist der Verlierer dieses Spiels eigentlich der Gewinner dieses Spieltags in der NFL.
Mhm. Ja, ich habe das irgendwo am Sonntag, glaube ich, geschrieben, weil wir es gerade von College-Football hatten, das Spiel hat sich angefühlt, wie wenn so ein großes College gegen ein kleines College spielt, weil es wirklich so ein Zweiklassenunterschied war und die Patriots überhaupt keinen Zugriff auf dieses Spiel an keinem Punkt hatten. Aber der Sonntag hätte halt nicht besser laufen können für die Patriots. Die Giants gewinnen, reden wir gleich drüber. Die Raiders gewinnen, die Jaguars gewinnen. Und plötzlich steht New England mit dem Nummer 1 Overall-Pick da. Und jetzt haben wir 4 Teams, die glaube ich, eine Chance noch haben auf diesen Top-Pick. Aber wenn die Patriots verlieren nächste Woche, dann sind sie sicher die Nummer 1. Und das ist eben für ein Patriots-Team, das mit den schwächsten Kader in der NFL hat, unfassbar viele Dinge braucht. Aber einen Quarterback brauchen sie nicht im kommenden Draft. Da kann dieser Nummer 1-Pick sehr gute Trade-Munition sein, um eben mal so ein bisschen ein Katalysator für diesen Rebuild dann letztlich zu sein.
Die Rams brauchen kein Rebuild, aber mussten ein bisschen zittern dann im späten Spiel 13-9 gegen die Cardinals. Aber letztendlich wurscht, weil sie tatsächlich schon ihre Division geclinched haben. Weil die
gut,
Bills
dass wir
Vikings,
drüber geredet haben.
Ja. Durch den Strength of Schedule oder dieses Strength of Schedule-Szenario.
Strength of Victory, genau.
Weil die Bills, Vikings und Commanders gewonnen haben anschließend.
Genau, und die Bengals eben. Das waren dann die vier Teams, die haben ja vier gebraucht. Vorzeitig.
Ach ja, die Bengals auch noch, ja. Stimmt.
Genau, die haben schon den Start davor gemacht. Vorzeitig die Division gewonnen. Und trotzdem gucke ich wieder auf dieses Rams-Team und weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Weil sie dann wieder offensiv echt Probleme hatten. Gegen jetzt, wir haben vor dem Spiel gesagt, ja, Cardinals-Defense seid dabei. Ja, doch wieder eher auf dem Level, wo man es vielleicht vom qualitativen Level her erwarten musste. Und da haben sie wieder Probleme. Und Stafford sieht wieder nicht so gut aus. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit diesem Rams-Team machen soll.
Erstmal gar nichts, weil wir sprechen erstmal über den Sonntag und fangen mit dem Sunday Night Game an. Die Commanders gegen die Falcons, komplett irres Spiel, auch dieses, ging in Overtime 30-24 am Ende für Washington, die damit in die Playoffs einziehen. Es gibt viel, über das man hier sprechen kann in diesem Spiel. Ich wüsste zum Beispiel gerne, was der Rekord in einem Spiel, was die meisten erfolgreichen ausgespielten Fourth Downs angeht, weil das waren einige in diesem Spiel. Bevor wir über die Falcons sprechen, darüber, was dann in der zweiten Halbzeit zum Beispiel los war, darüber, warum man vielleicht auch selber schuld ist, dass man das hier dann am Ende nicht gewonnen hat, müssen wir erst noch mal wieder über Jaden Daniels sprechen, wie ich finde, weil der hatte sowas von den Rucksack auf. Ich meine, er war Most Fun Player im College und jetzt ist er einer der Most Fun Player in der NFL. 227 Passing Yards und 3 Touchdowns, 127 Rushing Yards, 42 davon in Overtime. Das zweite Spiel in Folge, wo er ultra klatsch war und die Commanders fast im Alleingang zum Erfolg geführt hat.
Ja, wir hatten das Thema letzte Woche eben mit diesem Eagles-Spiel und das ist jetzt das zweite in Folge, eben angefangen mit seinen beiden meisten Rushing Yards für einen Quarterback in einem Spiel dieses Jahr. Wir hatten 32 Spiele in dieser Saison, in denen der Quarterback zweistellige Carries hatte. Daniels Spiel gestern gegen die Falcons ist innerhalb dieser 32 Spiele Platz 1 in Success Rate, Platz 1 in Rushing Yards over expected. Er hat den Rookie-Rekord von Robert Griffin gebrochen, was Rushing Yards angeht.
Ja.
Und 31 Total Touchdowns jetzt für ihn. Ist der vierte Rookie-Quarterback überhaupt mit 30-plus Touchdowns eben in seiner ersten Saison. Und sie sind halt, es ist halt wirklich beides. Sie sind zum einen super gut darin, wie sie ihn ins Run-Game einbinden. Klar, teilweise Progression innerhalb des Passing-Games, die Scrambles dann auch daraus. Aber auch im designten Run-Game. Mittlerweile, ich habe den Eindruck, sie haben es auch nochmal erweitert. Auch gerade was so die, die Under-Center-Runs angeht für ihn. Also die Quarterback-Runs Under-Center, wo sie teilweise Plays haben. Sie hatten einen Run gestern, wo sie Under-Center fast so eine Art Counter laufen mit drei Vorblockern, die dann auf seine Seite kommen. Sie haben diese, in Anführungszeichen, was aussieht wie ein Rollout, was aber ein designter Run auch für einen Quarterback von Under-Center ist. Und klar, das ganze Pistol, Shotgun, Zone-Read-Run-Game haben sie sowieso mit ihm. Wie sie seine Athletik ins Passing-Game einbauen. Der erste Touchdown, ich denke, es ist eine RPO. Also eine Run-Pass-Option, bei der Daniels, nachdem er den Ball zurückzieht, dann nach links aus der Pocket rollt, damit eben er natürlich auch eine Rushing-Bedrohung darstellt, weg vom Play erstmal, aber eine Rushing-Bedrohung ist, und dann den Ball in die Endzone wirft. Für mich aber ist und bleibt der beste Part, oder sagen wir, der am meisten überraschend positive Part, das, was Daniels im Quick-Game über die Mitte macht. Wie schnell sein Release da ist, wie sauber das Ball-Placement fast immer da ist.
Ja.
Und das das sind die beiden, wenn du den Motor dieser Offense erklärst, das sind die zwei Teile. Run-Game, QB-Run-Game und was sie mit dem Quick-Passing-Game machen können. Und das ist wirklich ein Brett, weil darauf kannst du viel, viel aufbauen. Und Atlanta hat es ja in der ersten Hälfte ziemlich gut verteidigt. Der zweite Drive, der endet mit einem Sack tief im Backfield. Der dritte Drive, da war die Interception von Daniels. Atlanta hatte einigen Erfolg mit Simulated Pressures, also wo sie viele an die Line stellen, du nicht weißt, wer kommt. Das war, denke ich, ein Versuch auch generell, um Daniels dazu zu bringen, eben den Ball im Quick-Game länger zu halten. Und hat auch ein paar Mal geklappt. Und das war eben eines dieser Plays, wo er dann einen Fehler gemacht hat. Der Linebacker droppt von der rechten defensiven Seite sozusagen rüber in Coverage. Also kommt eben nicht als Rusher, sondern kommt rüber in Coverage. Und Daniels sieht's nicht oder sieht's zu spät und wirft den Ball dann letztlich zu ihm. Beim vierten Drive holt Washington ein First Down und puntet dann wieder einen Sack mit einem Rusher, der quasi frei durchkommt, weil sie gute Pass-Rush-Designs hatten und Washingtons Offensive Line auch Probleme damit hatte und die Line generell nicht ihren besten Tag hatte. Einige Holding-Calls auch für die Commanders gestern. Und das war's in Halbzeit 1. Und eigentlich machen die Falcons ja da zum Start in die zweite Hälfte weiter. Also bringen Daniels dazu, den Ball zu halten, erwischen ihn für Sacks, aber 3. und 22, sie sacken ihn, Illegal Contact Penalty gibt Washington einen First Down, hält diesen Drive am Leben. Und das war rückblickend echt ein entscheidender Moment in dem Spiel. Weil ohne diese Flagge, das ist der erste Drive in der zweiten Hälfte, ohne diese Flagge puntet Washington von der eigenen 15-Yard-Line. Stattdessen geht dieser Drive noch ewig weiter. Sie scoren einen Touchdown am Ende. Und Falcons punten die nächsten beiden Drives. Washington macht aus den ersten drei Drives in der zweiten Hälfte 17 Punkte und dreht dieses Spiel. In der Phase hat Atlanta die Kontrolle über das Spiel verloren. Und es wäre vielleicht nicht so passiert, wenn sie diesen Drive da sauber beendet hätten. Stattdessen kriegen die Commanders das First Down und machen danach diesen langen Drive. Aber ja, Daniels war wieder spektakulär gestern.
Du hast den schnellen Release angesprochen. Ich fand es ganz witzig, hier den Gegensatz direkt zu sehen, weil Penix auf der anderen Seite ist ja jemand, der eine riesige Ausholbewegung hat. Ja,
total.
Ist wie in so einem, keine Ahnung, in so einem Shooter-Game, wo es einen Tank gibt und halt irgendwie so einen schnellen Quirligen. Und die wirkten so ein bisschen gegensätzlich wirklich in diesem Spiel. Was ja nicht unbedingt per se schlecht ist. Ich meine, Philip Rivers hat mit einer langen Ausholbewegung eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere gehabt. Aber wie schnell das dann bei Daniels auf der anderen Seite geht. Würdest du mir mittlerweile zustimmen, dass Jaden Daniels sehr, sehr schnell ist?
Ja, würde ich dir zustimmen. Mhm. Ich finde es vor allem wirklich cool, was ich gerade gesagt habe, wie sie im Laufe der Saison mehr gewillt wurden, diese Palette zu erweitern. Also wir hatten ja dieses Thema, das hatte ich ja letzte Woche gesagt, mit mehr designten Quarterback-Runs auch zwischen den Tackles, was sie gefühlt, ich weiß nicht, 10 Wochen lang gar nicht gemacht haben. Und jetzt siehst du eben auch, wie sie noch mehr Schichten da drauf packen. Und wenn du so einen Quarterback hast, dann willst du das natürlich auch bestmöglich nutzen. Klar, mit ein bisschen, also du willst jetzt nicht jede Woche, dass Daniels irgendwie 14, 15 Carries hat.
Ich habe auch vor allem auch jedes Mal bei jedem Tackle, richtig, denke ich so, oh, hoffentlich steht er sofort auf.
Ja. Aber du willst es natürlich schon als was haben, was jede Defense Prio 1 verteidigen muss, wenn sie auf dich trifft.
Und es ist super schwer zu verteidigen, das haben die Falcons gestern auch mal wieder gemerkt. Weil ich finde, ansonsten haben sie ja viel richtig gemacht. Gegen den Run und auch im Passspiel hatten sie einige gute Plays, aber dann oft so diese Dritter und Lang und dann holt Daniels das mal eben halt mit den Füßen und die ganze Arbeit vorher war so ein bisschen umsonst. Trotzdem, die Falcons waren halt selber schuld, weil das ist das Thema, was wir jetzt schon mehrfach, nicht nur diese Saison besprochen haben, aber sie haben die komplette zweite Halbzeit offensiv nichts gemacht. Da hat nichts richtig funktioniert. Bis auf den einen Drive, wo sie am Ende dann auch zum Ausgleich gekommen sind. Aber man hätte da auch einfach in Führung gehen können. Und dementsprechend ja das Spiel, ich weiß nicht, hätte man schon, war das mit auslaufender Uhr das letzte Play?
Es war, ich glaube ja, oder? Es war doch eine Penalty, also es war die Pass-Interference-Strafe, auf die du anspielst. Es war, Falcons kriegen ja den Ball dann nochmal und haben eine Pass-Interference dann bei.
Nee. Ach nee, stimmt, entschuldige mal. Nee, ich meine den Touchdown-Drive vorher.
Also
nee,
du meinst Touchdown-Drive.
Da kam ja noch ein Drive, wo sie den
Field Goal versucht haben. Genau, weil da hätten sie es ja gewinnen können. Da hätten die Falcons es ja gewinnen können. Und das ist ja dann auch wieder so Narrative. Wenn es diese Overtime gar nicht gibt, mit dem, was Daniels da nochmal alles abreißt und die Falcons gewinnen das am Ende, dann reden wir hier jetzt halt viel mehr darüber. Ja, ey, Michael Penix und so haben die Falcons das gedreht.
Ja gut, aber ohne die Pass-Interference wären sie ja gar nicht erst in die Situation gekommen.
Das stimmt.
Genau, aber nee, das meine ich nicht, weil, also vielleicht bin ich da auch alleine, aber ich habe nicht verstanden, warum sie dafür eins gehen. Ich weiß es nicht mit auslaufender Uhr, ich weiß, die Commanders kriegen noch den Ball, deswegen willst du wahrscheinlich lieber das Unentschieden einfach haben, aber
du willst ihnen vielleicht auch nicht die Motivation geben. Weil wie der nächste Drive der Commanders gelaufen ist, würde ja theoretisch das bestätigen, die Entscheidung bestätigen in dem Sinne, weil die Commanders kriegen, also holen ja gar nichts, drei Plays, kein Raumgewinn. Wenn du jetzt hier auf 25-24 erhöht hättest, dann hätten sie zum einen das anders gespielt und zum anderen Fourth Down auch ausgespielt. Also dann hätten sie ja wahrscheinlich bei Dritter und 10 schon gesagt, okay, wir holen uns jetzt 6 Yards und dann spielen wir Vierter aus. So. Du gibst ja dem Gegner dann auch eine andere Motivation.
Ja, das schon. Gleichzeitig denke ich mir, okay, du hast jetzt diesen einen Drive, das ist dein einziger guter Drive in der zweiten Halbzeit gewesen. Wie groß ist das Vertrauen in deine Offense, das dann in einer möglichen Overtime nochmal zu bestätigen? Aber ja, mit dem Drive danach kann man das auf jeden Fall so machen, aber ich fand schon ein bisschen irgendwie unbefriedigend, weil ich mir gedacht habe, ich sehe nicht, selbst wenn ihr den Ball bekommt, nach dieser Halbzeit, wie ihr dieses Spiel dann mit einem Touchdown-Drive gewinnen sollt. Aber gut, letztendlich spielt es keine Rolle, weil sie haben so oder so das Spiel verloren, aber sie hätten es gewinnen können. Mhm. Und ja, wenn wir auf die Falcons Offense insgesamt schauen, da waren wieder ein paar gute Sachen von Penix dabei, aber halt auch einige überworfene, offene Receiver. die verfehlt wurden und die Interception, ja, da, also wissen wir nicht, ob es auf Penix oder auf den Receiver ging.
Also auf jeden Fall eine Miscommunication.
Da war eine Miscommunication, er wirft eine Corner Route, der Receiver bleibt stehen. Und das war auch nicht die einzige Miscommunication in diesem Spiel zwischen ihm und den Receivern. Kann natürlich auch daran liegen, dass es erst ein zweiter Start war. Lief auf jeden Fall nicht ganz so optimal, dieses zweite Spiel für Penix.
Nee, war schlechter auch als das erste, definitiv. Und es waren ja wirklich auch ein Spiel mit zwei verschiedenen Hälften für die Falcons Offense. Erste Hälfte 82 Rushing Yards, 2 Touchdowns für Bijan Robinson. Zweite Hälfte 36 Yards noch am Boden für Bijan. Ein bisschen eine Spiegelung des Eagles, des Commanders Eagles Spiels letzte Woche, wo dann nach der Jalen Hurts Verletzung Washington ja auch irgendwann angefangen hat, die Box sehr aggressiv zu spielen. Mhm. Und das hat die gegnerische Offense dann genug lahmgelegt, damit Jaden Daniels das Comeback hinkriegen konnte. Es soll jetzt nicht heißen, dass Penix so schlecht ist, dass du sagst, ja, gegen die Falcons stellst du einfach die Box zu und fertig. Aber er ist ein Rookie-Quarterback in seinem zweiten Jahr und natürlich hatte er seine Fehler drin. Ich fand ihn, wie gesagt, auch schlechter als letzte Woche. Ja, Interception, glaube ich, müssen wir nicht viel drüber reden. Miscommunication, auf wen die geht, keine Ahnung. Er hat aber eben, und das war für mich schon eklatant, sehr, sehr viele Bälle verfehlt. Also überworfen, wo er zu viel Zip reinpackt und dann der Ball für den Receiver super schwer zu fangen ist, Timing einfach off war. Und das hat auch viele Drives einfach gekillt oder ihn Möglichkeiten in der Red Zone genommen oder Third-Down-Conversions liegen gelassen, die da gewesen wären. Er hat auch einmal noch Glück gehabt vor der Halbzeit. Das war auch so ein ungenauer Ball, wo sie noch das Field-Goal machen zum 17-7. Direkt davor hat er einen Wurf in den Rücken von, ich glaube, es war sogar Bijan, der da so eine kurze Route über die Mitte läuft. Und der Wurf ist eben auch ungenau, wird getippt und wäre fast noch bei den Commanders gelandet zu noch einer Interception. Das hätte vor der Halbzeit Punkte nochmal vom Board genommen. Er hatte den zu London früh im vierten Viertel, wo er ein bisschen late auch ist, dadurch das Fenster dann sehr, sehr schwer und führt ihn dann in den Hit mit dem Wurfen beim nächsten Play, wird Penix gesackt und sie müssen punten. Er hat auch ein paar gute Würfe drin. Man sieht auch immer noch, finde ich, das hat sich fortgesetzt von letzter Woche. Man sieht, dass er mehr Dinge öffnet für diese Offense im Vergleich zu Cousins. Aber in Summe ist es dann schon das, was wir, glaube ich, erwarten mussten, wenn Penix reinkommt. Es wird noch ein bisschen up and down sein oder ein bisschen viel up and down sein. Und du kannst jetzt nicht erwarten, dass er direkt hier auf dem Level spielt, auf dem jetzt Jaden Daniels in Woche 17 dieser Saison spielt. Aus Falcons Sicht natürlich trotzdem super bitter, weil wenn dieser Kick drin ist, dann gehst du in Woche 18 und hast dein Schicksal selbst in der Hand. Jetzt brauchst du eine Niederlage der Bucks gegen die Saints, um mit einem eigenen Sieg noch diese Division zu gewinnen.
Ja, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Sie verlieren die Division-Führung und damit eben ja die Kontrolle darüber. Wie lang war dieser Field-Goal-Kick am Ende? 56,
ja. Kann man auch, das war schon lang. Wäre schon lang, aber ja. Wir haben gestern in Minnesota gesehen.
Brandon Aubrey macht den mit dem linken Fuß.
Ja gut, Aubrey, ja. Aber Vikings-Kicker hat auch zwei lange Field-Goals verschossen. Beim einen kriegt er nochmal eine zweite Chance. Ja, 56 ist jetzt nicht so, wo ich sage, ja, den muss er ja machen. Ist immer noch der Backup-Kicker. Aber klar, das war eine Riesenchance nach dieser Pass-Interference, wo da hätten sie, das hätte ihre Saison dann letztlich sehr, sehr anders gestalten können, wenn der drin ist.
Ja, wie gesagt, ich gucke Ed noch kritischer auf den Drive davor. Aber so ist es nun mal. Und du hast es gesagt, jetzt müssen sie hoffen auf einen Ausrutscher der Buccaneers, ausgerechnet gegen die Saints. Und wie gesagt, Washington ist durch und in den Playoffs. Schauen wir auf das Spiel davor, was auch ein sehr gutes Spiel war. Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers. Am späten Sonntagabend haben die Vikings die Packers mit 27-15 geschlagen. Der 9. Sieg in Folge für die Vikings. Und die haben jetzt vor dem Monday Night Game den Nummer 1 Seed der NFC.
Es wird auf jeden Fall das Endspiel geben. Also wir wissen ja auch schon, dadurch, dass Minnesota gewonnen hat, ist auch klar, dass es dieses Endspiel gibt gegen Detroit. Dementsprechend ist auch das natürlich das Sunday Night Game in Woche 18. Ich muss es noch mal angucken, aber ich glaube tatsächlich, dass so wie jetzt die Konstellation ist, dass das Monday Night Game für die Lions heute gar nicht wichtig ist. Also dass gar keine Rolle spielt, ob sie es gewinnen oder verlieren, weil mit einem Sieg nächste Woche gegen die Vikings sind sie so oder so die Eins. Muss ich aber noch mal genau nachschauen. Aber ich glaube, es ist ergebnistechnisch nicht wichtig.
Ja, auch wenn es am Ende knapp war im Ergebnis oder ich hab das falsche Ergebnis gesagt gerade, kann das sein?
Was hattest du gesagt?
Was habe ich gesagt? Das ist eine gute Frage, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall sage ich sicherheitshalber nochmal das richtige Ergebnis. 27-25. Ich glaube, ich habe 15 gesagt.
Nee, das ist falsch.
Es war nämlich knapp. Und trotzdem fand ich, ist die Story dieses Spiels oder das, was am meisten hängen bleibt, wie groß das Ausrufezeichen der Vikings war. Denn sie haben auf jeden Fall verdient gewonnen. 150 offensive Yards mehr als die Packers. Rund 11 Minuten länger den Ball gehabt. 9 First Downs mehr. Und es wäre auch noch deutlicher gewesen, wenn man nicht 2 Field Goals verschossen hätte. Und bei all dem offensiven Output, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber hat Brian Flores, Defensive Coordinator der Vikings, den Vikings dieses Spiel gewonnen? Weil wir haben vorher gefragt oder uns die Frage gestellt, blitzen sie wieder so viel, obwohl Jordan Love auf der anderen Seite ganz gut gegen den Blitz ist? Und die Antwort ist ja. Sehr oft. Ich weiß nicht, ob du schon konkrete Blitzzahlen hast. Mir ist es nur beim Zuschauen, vor allem in der zweiten Halbzeit aufgefallen. Gefühlt jedes Passing Down war eigentlich auch ein Blitz mit mindestens 5 Rushern von den Vikings. Und oft war es auch erfolgreich.
Ich habe Blitzzahlen noch nicht gesehen. Also Eindruck stimme ich dir zu. Was ich gesehen habe, und das fand ich fast noch eklatanter, ist, Minnesota hat ultra viel Man-Coverage gespielt. Und da eigentlich die Vikings dieses Jahr sind eine Defense, die viel blitzt, aber viel Zone-Coverage dahinter spielt. Und ich denke, Minnesota ist in dieses Spiel gegangen und hat gesagt, wir haben genug Qualität, um diese Packers-Receiver-Gruppe in Man-Coverage zu nehmen. Und das haben sie über 3/4, 3.5 Viertel exzellent gemacht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal dann, das ist ein anderes Thema Richtung Playoffs natürlich auch, aber Richtung Offseason dann, dass Green Bay vielleicht doch auf Receiver noch irgendwas machen muss. Und dass das diese Idee zu sagen, ey, wir haben hier mehrere Nummer 2, Nummer 3s und verschiedene, alle besetzen verschiedene Rollen und das harmoniert gut zusammen, dass vielleicht doch diese Qualität fehlt, weil du hast die Qualität auf der anderen Seite gesehen und was diese Top-Receiver und diese Top-Waffen für eine Offense machen können. Green Bay war nie in einem offensiven Rhythmus in diesem Spiel, bis eben ganz am Ende. Sie haben sich super schwer damit getan, First Downs rauszuholen, sie haben sich super schwer damit getan, Big Plays zu holen. Und sie hatten halt auch echt viele Fehler. Also angefangen mit diesem Fumble von Jacobs. Vikings sind ja auch früh aggressiv auf den Run gegangen, aber bei dem Fumble bringen sie auch, ich glaube, 6 Mann. Aber Jacobs kommt eigentlich an dieser ersten Welle gut vorbei und dann kriegt er den Ball von Jerry Tillery rausgeschlagen. Beim zweiten Drive einmal verfehlt Love Daubs tief, einmal haben ein paar Zentimeter für ein Big Play zu Wicks gefehlt und bei Third and Long dann hat er Glück, dass Harrison Smith den nicht abfängt. Sie haben sich echt schwer damit getan, mal positive Plays aneinander zu reihen. Beim nächsten Drive dann kommen sie ja sogar fast bis in die Red Zone, kriegen aber dann da keinen First Down, geben den Vikings den Ball als Turnover und Downs zurück. Und wieder so dieses kurze Crosser, wo Minnesota drauf sitzt, wo sie wissen, wo sie antizipieren, was kommt. Das war mehrfach in dem Spiel in kritischen Situationen, Third Down, Fourth Down, wo sie das sehr, sehr schnell stoppen. Bei 4. und 2 hat Love Jaden Reed in dem Fall sogar und der droppt halt den Ball. Und das, finde ich, hat sich eben auch durchgezogen. Flaggen, mentale Fehler, individuelle Fehler, selbstverschuldete Sachen waren viel zu häufig drin bei den Packers und so schlägst du dann Teams auf diesem Level letztlich nicht. Mhm. Der Fumble halt zu Beginn, die Illegal Formation killt den Drive kurz vor der Pause, die Strafe beim Field Goal der Vikings eben mit auslaufender Uhr in Halbzeit 1 gibt Minnesota eine zweite Chance, nachdem Reichert den ersten verschossen hat, kriegt er nochmal eine Chance. Ich sag fairerweise, ich habe bisher keine Einstellung gesehen, die dieses Foul von den Packers bestätigen würde, aber gut. Es war über 3.5 Viertel alles schwer für die Offense. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie da irgendwie in den Rhythmus kommen. Und ja, dann machst du es dir halt doch selbst regelmäßig kompliziert. Sie machen nach der Darnold-Interception den kurzen Touchdown, ja. Aber aufgewacht ist die Offense erst, als sie dann wirklich mit 3 Possessions hinten lagen. Und da hatte ich dann auch ein bisschen eben das Gefühl, um zu dem Punkt am Anfang zurückzukommen, sowohl Blitzing als auch Man-Coverage, dass Minnesota vielleicht ein bisschen zu früh defensiv zu passiv wurde. Also ein bisschen zu früh auf Preventen gegangen sind, weil da auf einmal die Räume dann auch da waren und sie da auf einmal die Packers auch diesen Rhythmus gefunden haben. Aber was Gameplan angeht und auch die Umsetzung davon, über weite Teile wirklich, wirklich beeindruckend von der Vikings-Defense, wie sie die Big Plays weggenommen haben. Ich dachte, dass Green Bay auch ohne Big Plays mehr einen Rhythmus kriegt, aber da hatte Minnesota echt eine gute Antwort. Und das ist aus Packers Sicht natürlich alarmierend irgendwo, weil wenn wir sagen, jetzt hat ihr eine Vikings-Secondary, die jetzt nicht die Top-Cornerbacks hat, hat da echt Möglichkeiten gefunden, um diese Receiver in Man-Coverage zu nehmen. Und da musst du vielleicht in den Playoffs nach Philadelphia, wo dich eine andere Secondary-Qualität erwartet. ist generell, bevor wir gleich zu den Vikings kommen, aber den Punkt finde ich, der passt ja noch ganz gut, ist generell auch so ein bisschen ein Packers-Punkt. Sie haben jetzt zweimal gegen Minnesota, zweimal gegen Detroit und gegen die Eagles verloren dieses Jahr. Das sind ihre einzigen Niederlagen. Aber es sind halt auch die drei anderen Top-Teams in der NFC. Und mit 0 und 5 in diesen direkten Spielen in die Playoffs zu gehen, jetzt gerade eben in der Art und Weise, wie dieses Spiel gestern lief, ja, schon mehr Skepsis, was die Packers-Playoff-Aussichten angeht.
Ja, ist ja genau das, was ich vor dem Spiel auch gesagt habe. Man sieht halt relativ klar diesen Cut-Off-Point für die Packers dieses Jahr qualitativ.
Ja.
Gegen die ganzen Teams hast du gut ausgesehen, ja, aber gegen all diese Teams mit einem besseren Rekord dann hinten raus hat es nicht geklappt. Auf der anderen Seite auch spannend, was die Defense gemacht bzw. hier in diesem Fall versucht hat, das, was viele Teams versuchen, nämlich Justin Jefferson zu doppeln, vollen Fokus auf ihn. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal aufgefallen ist, es ist ganz oft verlaufen Vikings-Spiele so. Am Anfang, Justin Jefferson spielt keine Rolle. Sieht kaum Targets, wenig Catches, weil halt Defenses eben alles daran legen und es versuchen, ihn halt zu limitieren. Und die Packers haben das ganz extrem gemacht und sich damit auch ein bisschen verzockt, weil zu Beginn, vor allem in der ersten Halbzeit, halt Receiver 2 und 3 Plays hatten mit Naylor, mit Addison, die relativ viele Freiheiten hatten. Also gerade Naylor beim ersten Touchdown-Pass da, hat man Naylor komplett vergessen. Und dann trotzdem am Ende war es trotzdem nicht erfolgreich, weil am Ende ist es Justin Jefferson, der wieder die meisten Receiving Yards hat. 8 Catches für 92 Yards. Und der spektakulärste davon hat noch nicht mal gezählt.
Ja.
Also, wenn Sam Darnold nicht diese miese Interception gehabt hätte, der die Packers wieder ins Spiel gebracht hat, weil sie dann direkt punkten konnten mit einem relativ kurzen Feld, dann wäre das wieder ein lupenreiner Auftritt dieser Offense gewesen. Oder zumindest von Sam Darnold.
Jefferson ist so ein Magnet. Das ist so, also wir sehen das jede Woche im Moment. Es gibt keinen Non-Quarterback für mich in der NFL aktuell, der so, an dem sich so alles ausrichtet. Ja. Selbst wenn er den Ball halt nicht bekommt. Und das ist schon, also das ist schon richtig, richtig beeindruckend zu sehen. Ja, ich meine, Packers, ich fand tatsächlich Green Bay defensiv über weite Strecken positiv überraschend, weil wir wissen, dass sie keinen starken Pass Rush haben. Hatten sie auch gestern nicht.
Ja, aber sie hatten ein paar Wochen, wo sie den dann hatten und dann muss es schon, also ich hatte schon die Hoffnung aus Packers Sicht, dass man da jetzt vielleicht was gefunden hat, was man auch gegen Top-Teams vielleicht irgendwie reproduzieren kann.
Nee, die hatte ich nicht. ich fand,
nicht mal immer, du, scheinbar. Nee,
ich fand, das war immer gegen Offensive Lines, wo man relativ klar sagen konnte, okay, die struggle damit und da hat es dann funktioniert, so Houston, Seattle und solche Kategorien. Aber was ich früh im Spiel fand, war, dass sie eine gute Idee hatten, wo Darnold mit dem Ball hingehen will. Weil ich fand zwar auffällig häufig in der ersten Hälfte, dass Darnold nicht seinen ersten Read hatte und dann Hektik in die Pocket kam. Und Darnold, ab und zu hat er einen Play gemacht, ab und zu hat er keinen gefunden. Aber das war für mich so früh im Spiel, erste Hälfte würde ich mal sagen, war das so auf der Seite des Balls für mich ein zentraler Takeaway, wie häufig Darnold werfen wollte, zurückgezogen hatte und oder zurückziehen musste. Und dann die Frage war, findet er jemanden, wird's hektisch in der Pocket? Und auch da Minnesota anfangs Probleme hatte, in den Rhythmus zu kommen offensiv. Das Problem aus Packers Sicht war, selbst bei eben einigen dieser Plays, bei denen Darnold dann den Ball lange gehalten hat, hat die Protection gehalten, weil der Pass Rush einfach keine Plays macht. Und das hat dann nicht immer auch ein Play ergeben, aber Darnold hatte da echt ein paar gute Plays dann auch und ein paar gute Würfe gemacht. Ich fand, Darnold war über weite Strecken gut, er hatte aber auch Up-and-Down-Phasen, also den Tiefen zu Addison, den unterwirft er. Deswegen kommt Nixon da noch ins Play, sonst wäre das ein Touchdown gewesen. Kurz danach verschießen sie das lange Field Goal. Bei dem Field Goal Drive zum 10-3 in der Red Zone, erst verfehlt, das war der komischste Wurf gestern, First Down in der Red Zone. Sie haben eigentlich ein gutes Konzept, also ein gutes Design, wo sie den Ball in die Flat nach links werfen wollen mit einem Blocker davor. Und Donald wirft den einfach irgendwie 4 Yards über den Receiver drüber. Und dann Third and Goal, hätte Jefferson vielleicht eine Chance in der Endzone gehabt, aber Darnold wirft auch den deutlich vorbei. Dann hat er Jefferson bei Third Down verfehlt im dritten Viertel. Danach hat Reichert das kurze Field Goal verschossen und natürlich die Interception. Druck kommt da mal durch und er wirft ihn halt in Double Coverage. Corner lässt sich zurückfallen. Den darf er nicht werfen. Also ich fand, es waren so 5-6 Plays aus Darnolds Sicht, die ich negativ ankreide. Ansonsten hat er aber auch ein paar richtig, richtig gute Bälle geworfen. Und vor allem, wir haben drüber geredet, Green Bay hatte defensiv gegen die Lions viel richtig gemacht, aber sie haben überhaupt nicht diese Crosser über die Mitte wegnehmen können. Und das, fand ich, war gestern auch wieder ein Thema. So viele schwierige Bälle, also ich sag gar nicht hier ja, wide open target oder sowas, schwierige Bälle, aber die trifft Darnold halt richtig, richtig gut. Ich fand, der erste Touchdown-Drive für Minnesota, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, hier kommt mal eine Offense in den Rhythmus, wo auch Darnold den Ball schneller verteilen konnte, wo er dann häufig auch mal den ersten Read hatte. Der Touchdown zu Naylor hast du schon angesprochen, ja, sieht sehr nach Coverage-Bust aus, Vikings gehen da Tempo. Und ich hatte den Eindruck, ein Safety spielt Split-Field-Coverage und der andere spielt als so, als wäre er ein Single-High-Safety tief. Jefferson auch hier wieder zieht Aufmerksamkeit auf sich davor und Naylor kommt dahinter komplett frei zum Touchdown. Der auf Addison, das war ein super Play von Darnold. Pocket-Movement aus der Play-Action, kreiert eine neue Plattform, platziert den auch super vor Addison. Ja, sie hatten halt sogar wirklich den Spielraum für ein paar Fehler in dem Spiel, mit verschossenen Field Goals, mit Darnold, wie gesagt, diese 2, 3, 4 Plays. Das ist im Moment ein Team, also ich kann es kaum abwarten, das Sunday Night Game nächste Woche, aber das ist im Moment ein Team, stell dir mal vor, die holen den Nummer 1 Seed und du musst dann nach Minnesota in der Divisional Runde.
Ja, und in der Übertragung gestern, ziemlich zu Beginn, ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Spiel ist, ich weiß nicht, wie viele False Starts die Packers hatten, vor dem Spiel auf jeden Fall schon die meisten False Starts der gegnerischen Teams in Minnesota.
Es ist ultra laut, ja. Es ist
sehr, sehr laut.
Und du hast diese Defense, wo du viel kommunizieren musst, weil die viel vor dem Snap zeigen auf der anderen Seite. Das ist echt, echt tricky. Echt tricky, aber auch, wir hatten ja die Konversation vor, ich weiß nicht, 3 Wochen oder so. Wenn die jetzt den Nummer 1 Seed holen, was machst du mit Sam Darnold nach der Saison?
Das ist ein Thema für die Offseason, genauso wie viele Ressourcen willst du in eine Defensive Line stecken, ohne einen guten Pass Rush zu haben? Stichwort Packers. Ich habe nochmal nachgeschaut. Du hast, soweit ich das jetzt gesehen habe, absolut recht, dass dieses Lions-Spiel heute Nacht komplett egal ist.
Ja, ich glaube tatsächlich, weil
ja, ich also, hab's noch mal nachgecheckt. Es spielt keine Rolle. Selbst wenn sie das verlieren und nächste Woche gegen die Vikings gewinnen, wären sie der Nummer 1 Seed.
Und wenn sie beide verlieren, sind sie so oder so die 5. Also da ändert sich nichts.
Genau.
Wenn sie verlieren und nächste Woche gewinnen, müssten sie trotzdem die 1 sein, weil sie Philadelphia den Tiebreaker gegen die Eagles haben müssten. Also ja, ich glaube tatsächlich.
Philadelphia müsste den Tiebreaker gegen die Eagles haben. Das war nicht so.
Nee, die Lions, den Tiebreaker gegen die Eagles haben. Ich glaube, tatsächlich geht das um nichts.
Allerdings, wenn sie gewinnen, wie sieht's denn dann aus? Wenn sie gewinnen und nächste Woche verlieren, sind die Vikings vorne. Ja, es ist einfach nur ein Endspiel. Genau. Es ist einfach nur ein Endspiel nächste
deswegen,
Woche.
Deswegen war es ja auch ein einfacher Call für die NFL, weil wenn jetzt Green Bay gewonnen hätte, dann hätten sie wahrscheinlich Monday Night noch abgewartet, um zu entscheiden, was sie zum Sunday Night Game machen wollen. Aber weil Minnesota gewonnen hat, ist eben klar, dass es das Endspiel gibt. Deswegen ist das natürlich das Sunday Night Game nächste Woche.
Wir schauen jetzt noch mal auf ein Spiel, das man jetzt nicht unbedingt vielleicht vor dem Spieltag hier im Montag erwartet hat. Aber es gab halt viele Spiele, wo es entweder um nichts mehr ging oder wo der Favorit halt deutlich gewonnen hat. Und dann gab es noch ein Meltdown-Spiel in New York. Der Meltdown der Indianapolis Colts. Die haben gegen die New York Giants gespielt und mussten dieses Spiel gewinnen, um im Playoff-Rennen zu bleiben. Und ich meine, ist eigentlich eine einfache Aufgabe gegen das schlechteste Team der NFL, die Was waren das? 9 Niederlagen in Folge oder so?
10, oder? Ich glaube 10.
Oder 10 sogar hatten. Das Team, was zu dem Zeitpunkt den Nummer 1 Pick inne hatte. Und am Ende gewinnen die Giants mit 45-33. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man einfach nur sieht, oder vor dem Spiel hätte man sagen können, naja, Anthony Richardson ausgefallen, ärgerlich mit Joe Flacco. Kann das was werden? Joe Flacco war nicht das Problem in diesem Spiel. Ja, er hat dann hinten raus vor allem seine Fehler gemacht, aber es lag halt auch daran, dass man hinterherlaufen musste. Aber über weite Strecken war Joe Flacco sogar richtig gut und hat sie im Spiel gehalten. Am Ende hat der 330 Yards, 2 Touchdowns geworfen, 2 Interceptions eben auch noch, aber Jonathan Taylor dazu mit 125 Yards am Boden und 2 Touchdowns. Die Offense war nicht das Problem.
Nee.
Die Defense der Colts ist kollabiert.
Ja, also ich bin immer noch sprachlos, nachdem ich dieses Spiel gesehen habe, was ich mit diesem Spiel machen soll. Weil, wie du gesagt hast, offensiv, ey, sie haben 33 Punkte gemacht. 33 Punkte sollten reichen gegen dieses Giants-Team.
Nee, die man kann ja mal dazu sagen, wir haben während der Spiele haben wir überlegt, was wir als drittes Spiel in diesem Moon-Talk machen. Und da hattest du ja noch nichts von Giants Colts gesehen, genau, und auch noch den, noch nicht den Boxscore und gar nichts. Hast nur, und dann meinte ich so, wir müssen eigentlich über die Colts sprechen. Und dann hast du gesagt, naja, aber auch mit Joe Flacco. Ich so, guck dir das Spiel an, das ist nicht Joe Flacco.
Ja, die hatten 10 First Downs mehr als die Giants. Die hatten 6 Yards pro Play, die Colts. Also natürlich hatte Flacco ein paar Fehler drin. Wobei ich finde, die erste Interception war ein absurdes Play vom Corner. Aber
These.
Ja.
Wäre man mit Anthony Richardson überhaupt so nah dran gewesen?
Also Flacco hat wirklich im Passspiel er war all over the place, würde ich sagen. Er hat ein paar Bälle verfehlt, er hat die 2 Interceptions.
Ja, aber er hatte schon viele gute Pässe.
Er hatte wirklich auch viele gute Plays. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Richardson in dem Sinne, klingt jetzt erstmal komisch, aber ein ruhigeres Spiel gewesen wäre, weil sie sich halt noch viel mehr auf den Run gestützt hätten.
Weil sie weniger Punkte gemacht hätten, oder?
Ja, sie hätten wahrscheinlich weniger Punkte gemacht, aber die Giants wahrscheinlich auch. Das wäre so meine Überlegung, dass du halt mehr das Spiel vielleicht kontrollierst. Aber nochmal, an der Offense lag es halt überhaupt gar nicht. Es war einfach eine komplette No-Show der Defense. In einem Spiel mit Playoff-Relevanz.
Ja.
Also die Colts hätten mit dem Sieg hier, hätten die noch eine echte Playoff-Chance gehabt in Woche 18. Gegen ein Team, das vor den Scherben seiner Saison steht, ein Backup-Quarterback drauf hat. Und das ist halt nicht akzeptabel. Und es war ja nicht kompliziert. Also es waren Crossers, es waren Slants, es waren RPOs, Inbreaker immer wieder offen. Da waren riesige Lücken regelmäßig vor den Linebackern, hinter den Linebackern. Tackling war ein konstantes Thema, war einfach nicht gut. Ich meine, dieser Scrambling-Touchdown von Locke war echt so das Sinnbild am Ende. Und dann wirfst du deine Saison auf diese Art und Weise weg. Und ja, aus Giants-Sicht, klar, es ist schön, teilweise noch mal zu sehen, was du mit Malik Nabers hast, der sensationell war.
Hätte ich auch ohne das Spiel gewusst, aber ja,
ist nett. Genau, aber auch da ist natürlich die Frage, wie gut ist dieser Sieg wirklich für dich? Du verlierst potenziell den Nummer 1 Pick. Ist gut für Brian Daboll vielleicht und seine Jobsicherheit, aber das könnte halt echt noch ein sehr, sehr teurer Sieg werden.
Ja, könnte ein teurer Sieg werden, weil du jetzt halt die Kontrolle über den Nummer 1 Pick verloren hast. Gleichzeitig beweist es halt auch mal wieder, wie schwer tanken.
Ja, oder komplett. Ich dachte dann, als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich dann so, naja gut, das war vielleicht irgendwie fluky und hier und da und dort. Und klar, sie haben den 100-Yard-Kickoff-Return-Touchdown von Smith Marset. Aber das war eigentlich das einzige fluky Ding. Die Giants hatten 4 Touchdown-Drives über 70 Yards, einen über 56. Also die haben den Ball legit bewegt. Die haben über 7 Yards pro Play gemacht.
Sie hatten auch kurze Felder natürlich.
Aber nicht so oft. Also es waren zweimal, dreimal, glaube ich. Also wie gesagt, was haben sie gemacht? 44? Ja, 44, ne?
45.
45 Punkte. Von den 45 Punkten kamen 35 bei, was ich als legit Touchdown-Drives beschreiben würde. Also 4x 70 Yards, einmal 56 Yards. Das ist halt schon, da sind wir noch mal beim Colts-Thema, wie verheerend das defensiv war.
Ja, und jetzt ist natürlich für die Colts die Frage, was machen die damit? Weil du hättest hier, also ob sie es in die Playoffs geschafft hätten, sei mal dahingestellt, aber sie wären am letzten Spieltag noch in der Lage gewesen, es zu schaffen. Jetzt sind sie raus und es ist halt umso bitterer, dass das gegen ein Team passiert ist, was halt ein Pflichtsieg ist. Du hast die Giants und die Jaguars, du hast einen Stretch, also weil die Woche davor nehmen wir nochmal mit rein, du hast die Titans, Giants, Jaguars. Das sind 3 der schlechtesten Teams der Saison. Du musst diese 3 gewinnen, egal wer Quarterback spielt. Und vor allem darfst du es nicht mit deiner Defense verlieren.
Ja. Ich bin echt gespannt drauf. Weil wir haben Jim Irsay gesehen, dass auch so Late-Season-Collapses, dass die dann doch auch manchmal eine Kurzschlussreaktion hervorrufen können. Ich fand es passend, dass vor diesem Spiel am Sonntagmorgen Ian Rappaport die Story hatte, die sehr positiv eigentlich so rund um die Colts war. Also hier Richardson intern gilt als der klare Starter für nächstes Jahr und die sind zufrieden damit, wie er auf das Benching reagiert hat und wie so dass seine ganze Herangehensweise positiver geworden ist.
Ja gut, daran dürfte das Spiel nichts geändert haben, wenn der auf der Bank saß.
Nee, klar. Und ich finde auch, er hat besser gespielt seit dem Benching. Also das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Wenn das alles aber stimmt und wenn jetzt so die Idee ist, ey, nächstes Jahr, jetzt hat er eine richtige Offseason, letztes Jahr kam er ja von der Schulter-OP dann zurück. Und du sagst, unser Ziel ist ja nach wie vor, das ist unser Quarterback und wir wollen den entwickeln, ist ja wahrscheinlich auch das Argument Kontinuität eben mit Shane Steichen verknüpft, würde ich denken. Mhm. Eben als Headcoach und als Playcaller, als Offensiver. Gleichzeitig braucht dieses Team signifikante Veränderungen. Und da reden wir eben nicht nur wegen gestern, will ich ausdrücklich sagen, über den Defensive Coordinator. Yep. Ich glaube, sie müssen hier moderner werden. Sie müssen einen finden, der anpassungsfähiger ist, der dir mehr Möglichkeiten defensiv gibt, der mehr rausholt aus dem, was da ist. Das haben sie einfach nicht mit Gus Bradley.
Ich glaube, das ist die Story. Oder das ist der Takeaway von gestern. Aber, weil ich glaube nicht, ich bin ja immer gerne dabei, eine überraschende Coach-Entlassung, Head-Coaching-Entlassung zu callen. Hier kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, weil hier finde ich schon es relativ eindeutig, dass man hier auf die defensive Seite des Balls schauen muss und dass Gus Bradley, ja, wie du schon sagst, aus der Zeit gefallen ist. Also, das war mal ganz nett, aber das ist schon lange nicht mehr erfolgreich.
Genau. Es war so von der Idee her zu sagen, wir haben einen, der einen gewissen Floor uns gibt, okay, aber jetzt brauchst du eben was anderes. Ich habe aber noch einen anderen Punkt und ich denke nicht, dass Chris Ballard, der GM, in dem Sinne wackelt. Also zumindest nicht, wenn Shane Steichen bleibt. Vielleicht kommen sie nächstes Jahr an einen Punkt, wo sie komplett einmal dann alle feuern. Aber wenn wir jetzt sagen, Steichen bleibt, Richardson bleibt, dann bleibt auch Ballard. Wer uns schon länger hört, der weiß, dass ich kein Fan von Chris Ballard bin. Jetzt sagen wir mal, der sitzt für nächstes Jahr fest im Sattel. Dann will ich von ihm einen Strategiewechsel sehen. Weil wenn 2025 für die Colts funktionieren soll, wenn sie diesen Sprung machen wollen, den sie wahrscheinlich brauchen, damit Jim Irsay nicht alle feuert. Weil wenn die nächstes Jahr, sagen wir, sie spielen ein bisschen besser, aber gehen 8-9 oder 9-8 und verpassen die Playoffs, dann ist wahrscheinlich der Neustart da. Um das zu schaffen, brauchen sie mehr Aggressivität beginnend im März, in meinen Augen. Und eben nicht wieder so eine Offseason, in der die Moves darin bestehen, deine eigenen Free Agents zu halten.
Ja.
Sondern ein paar Impact-Moves machen, vielleicht sogar einen Splash-Move machen, um deinem Team so einen Katalysator zu geben.
Es ist ja das, was wir jetzt schon seit Jahren sagen. Ja, du hast ein gutes Gerüst. Ja, aber genau. Du kannst ja nicht immer nur das Gerüst bauen. Das bringt ja nichts. Dann siehst du aus wie, keine Ahnung, wo stehen, auf Mallorca stehen viele Gerüste, die nicht weitergebaut wurden.
Griechenland.
Ist ja auch nicht schön. Du kannst auch nicht drin wohnen. So, und du musst ja irgendwann mal anfangen, auch dann ja irgendwie nach oben zu schauen, wie du schon sagst, aggressiver sein in der Kaderplanung. Da bringt dir ein gutes Gerüst halt auch gar nichts. Vor allem, wenn man sieht, wie DeForest Buckner auf der Bank aussah. Der sah original aus wie jemand, der sich gefragt hat, was zum Henker mache ich hier eigentlich?
Ja, aber das war sein einziger wirklicher Splash-Move. Das ist der eine Splash-Move in der Chris Ballard-Ära.
Ja.
War der Trade für DeForest Buckner, der ja sogar funktioniert hat. Das war ein guter Trade. Ja. Und seitdem, wenn ihr euch die Offseason-Moves der Colts anschaut, die letzten Jahre, ist es fast immer. Du siehst ja bei so Spotrac und so weiter, wenn du dann Free Agency Listen dir anguckst und dann guckst, okay, wen hat geholt, von wo, nach wo und so weiter.
Ja.
Bei den Colts ist es halt ganz oft von den Colts bei den Colts verlängert. Du hast dann zweimal das Colts-Symbol drin. Ich finde es ja okay, auch zu sagen, oder was ist okay, es ist der beste Weg zu sagen,
Kontinuität.
Wir bauen durch den Draft, genau, wir denken langfristig. Aber an irgendeinem Punkt musst du deinem Kader entweder sagen, wir fangen neu an, oder sagen, wir suchen ein, zwei Katalysatoren, um das nach vorne zu pushen. Und das hat mir einfach die letzten Jahre gefehlt. Und ich glaube, jetzt ist die Offseason gekommen, um diese Moves zu machen. Und wenn sie dann schief gehen, dann ist sowieso nach der kommenden Saison kompletter Neustart.
Du trittst halt seit Jahren auf der Stelle. Wir haben jetzt 9, 8, 4 und 12. Gut, das war nicht auf der Stelle getreten, sondern nach unten gefallen. Aber okay, 9 und 8. Und jetzt steht man auch wieder aktuell 7 und 8. Das ist halt das, was wir jetzt seit Jahren auch kritisieren. Das graue Maus-Image der Colts seit einiger Zeit.
Ja, aber die werden 8 und 9 gehen und sind halt wieder, und wir wissen nicht mal wirklich viel mehr über ihren Quarterback.
Am Ende ist die Frage immer, gehen die Colts 8 und 9 oder 9 und 8? Lass uns über die restlichen Spiele von gestern zumindest nochmal schnell sprechen. ich habe es gesagt, einige sehr deutlich ausgegangen, wie zum Beispiel Bills gegen Jets. Mehr als deutlich, mehr als ungefährdet. 40-14, die einzigen Punkte, die die Jets gemacht haben, war, als Aaron Rodgers gebencht war und vor allem in Garbage-Time hinten raus. Aber wichtig für die Bills natürlich Richtung Playoffs, Selbstvertrauen tanken, vor allem defensiv.
Und das könnte noch eine Dynamik sein, über die wir vielleicht dann in der Woche reden. Die Bills clinchen damit den Nummer 2 Seed. Also deren Playoff-Platz steht fest. Die können nicht mehr auf 1, die können nicht mehr auf 3. Das heißt, wir wissen ja aber auch, sie werden natürlich dann spielen am Wildcard-Weekend. Sprich, da ist ein gewisser Anreiz, um in Woche 18 Spieler zu schonen. Weil es ist die einzige Chance, denen eine Pause zu geben. So, gegen wen spielen die Bills in Woche 18? Die Bills spielen gegen die Patriots. Die Patriots, du hast den interessanten Nebenaspekt natürlich, dass du es vielleicht einem Division-Rivalen ein bisschen leichter machst, den Nummer 1-Pick zu verspielen.
Ja, nee.
Würdest also, du Josh Allen spielen, also egal, jetzt mal die Patriots-Dynamik ausgeklammert, würdest du Allen spielen lassen und sagen wir mal, weiß ich nicht, Amari Cooper, Gregory Rousseau, würdest du die spielen lassen? Weil ich nicht, ehrlich gesagt.
Nee, die würde ich auch nicht spielen lassen, aber ich weiß nicht, was für einen Unterschied das dann letztendlich macht. Glaubst du, dass die zweite Garde der Bills auf jeden Fall gegen die Patriots verliert?
Auf jeden Fall nicht. Aber ich sag dir mal, aktuell, schätz mal, was ist die Line? Die Early Line für dieses Spiel, Buchmacher-Line.
Die ist, glaube ich, noch relativ deutlich Richtung Bills. So 4,5 Punkte?
Das sind 2,5 Punkte.
Ui, ja, da rechnet man schon mit.
Genau. Ja, ja. Also es ist schon so in die Richtung, wo ich mir das vorstellen könnte, wenn dann eben wirklich da. Jetzt sagen wir mal, die spielen alle gar nicht, deine wichtigsten Leute. Dann können die Patriots natürlich dieses Spiel gewinnen. Das wird dann nicht schön und das wird dann, da werden wir dann alle überlegen und uns fragen, puh, ist das jetzt dann, was ist das vielleicht für eine weichenstellende Woche für die Patriots?
Es gibt natürlich noch einen weiteren Aspekt, weil das MVP-Race ist noch nicht entschieden.
Ja.
Zwischen Josh Allen und Lamar Jackson, wenn ich hier so auf die Quoten schaue, das sind die beiden und diese beiden sind sehr, sehr nah beieinander.
Und weiß ich ja nicht, ob da Allen
die Ravens
in Woche 18 Spiel gegen die Patriots viel holen kann. So.
Nö, aber theoretisch könnte er was verlieren. Aber das werden wir alles nächste Woche und am Donnerstag noch besprechen. Vielleicht wissen wir da auch schon mehr, wie sie die Sache angehen. Die Raiders haben die Saints geschlagen, 25-10. Größte Storyline ist natürlich hier Brock Bowers, der zwei Rookie-Rekorde gebrochen hat. Meiste Receiving Yards von einem Rookie-Tight End und meiste Catches eines Rookie-Pass-Catchers. Und die Saison ist noch nicht vorbei. Also der spielt wirklich eine historische, eine herausragende Saison in einem schlechten Team.
Mit der Quarterback-Situation ist echt Wahnsinn. Der Rookie-Tight End-Rekord ist ja dieser Uralt-Rekord von Mike Ditka gewesen, der irgendwas wie alt ist der, 50 Jahre oder was? Also uralter Rekord. Ja. Und dann eben als Tight End, also nicht nur diese Marke zu brechen, der steht jetzt bei über 1100 Receiving Yards, sondern dann halt auch noch diesen Reception-Rekord, den ja Puka Nacua hatte. Also eigentlich eher, das ist ja eigentlich ein Wide-Receiver-Thema. Catches für einen Rookie-Pass-Catcher. Da steht er jetzt auch schon bei 108. Also ja.
Ja, da hilft dir allerdings der einzige Fixpunkt in dieser Offense zu sein. Du hast eigentlich keine Konkurrenz. Also das stimmt, hilft das vielleicht sogar. Ja. Aber ja, ist trotzdem beeindruckend, was Brock Bowers dieses Jahr geliefert hat. Die Eagles haben die Cowboys deutlich geschlagen, 41-7. Und damit hat der schlechteste Take meiner Sport-Content-Creator-Karriere auch Form angenommen. Saquon Barkley ist noch gut. Saquon Barkley ist noch sehr gut und hat die 2000 Rushing Yards Marke geknackt. Einer von, ich glaube, jetzt 9. Also er ist der 9. Running Back, der das geschafft hat. Und der Rest sind alles Hall of Fame Running Backs. Ich freue mich sehr für ihn. Und ich freue mich, also gestern gab es ein Play, das war gar nicht so ein krasses Big Play im Vergleich zu allen anderen. Aber das war ein Play, wo ich gesehen habe, Saquon Barkley ist tatsächlich noch in der Lage, wie der junge Saquon Barkley auszusehen. Das war ein Play, Run über die rechte Seite. Ich kriege es jetzt nur noch aus Erinnerung zusammen. Und das Gap, wo er durch soll, wird komplett zugemacht von einem Verteidiger. Er hat einen Blocker rechts, hat einen Blocker links. Und es ist nur noch ein Spieler rechts, der wird aber geblockt. Und anstatt sich versuchen, da durch zu bulldozern, durch diesen, also dieses One-on-One in dem Gap, macht er einen Jump-Cut, wie es die wenigsten anderen Spieler in der NFL machen können. Rechts raus, eigentlich da, wo der zweite Verteidiger ist, der gerade geblockt wird, aber nach außen geblockt, macht so einen krassen Jump-Cut, dass er an dem Block und an dem Verteidiger außen vorbei jumpt und damit alle beide stehen lässt. Und das war wirklich Vintage Saquon Barkley, was der aus seinen Oberschenkeln, welche Explosivität er daraus entwickeln kann. Ja, lag ich falsch, sah letztes Jahr in meinen Augen nicht danach aus. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mir wirklich Tape von ihm angeschaut aus letztem Jahr. Also es war nicht einfach so ein Take, den ich mal so dahin gewürfelt habe. Es war eigentlich auf einer Analyse basierend. Aber gut, so ist es. Ich gönne es ihm. 2000 Rushing Yards ist krass.
Ja, absolut. Und ja, auch eben in jetzt 17 Spielen, also in 17 Wochen.
Ja, also nicht diesen Bonus.
Genau, der Bonus kommt dann erst nächste Woche. Wobei ja da auch noch die Frage ist, das wurde Nick Sirianni auch schon gefragt nach dem Spiel, ob er dann spielt. Jetzt, er hat ja noch den All-Time-Rekord, theoretisch.
Ist doch gar nicht mehr so weit weg, oder?
Nee, ist nicht mehr so. Ich müsste nochmal nachschauen. Ich glaube, es sind schon über 100, oder? Ich glaube, es sind über 100.
Ja, easy für ihn aktuell.
Ja gut, sie spielen gegen die Giants, das wäre machbar. Aber ja, sie sind halt die Division jetzt geclinched mit dem Sieg gestern und sind ja auch, ich glaube, sie können ja nicht mehr die Eins werden. Ich habe mir die Tiebreaker-Szenarien jetzt alles noch nicht angeguckt für nächste Woche, muss ich fairerweise sagen. Aber ich glaube, sie haben keine Chance mehr, die Eins zu werden. Dementsprechend wäre es natürlich die Frage, ob du sagst,
nee, ich glaube, sie können es nicht, soweit ich das hier überblicke. Können sie nicht mehr die Eins werden.
Also Hurts würde ich sowieso noch tendenziell eher rauslassen, den richtig gesund werden lassen. Und es ist halt die Frage, was machst du mit AJ Brown, mit Devonta Smith, mit Saquon Barkley in so einem Spiel dann? Auch hier für mich tendenziell ähnlich wie bei Buffalo, ich würde die nicht spielen lassen, wenn es dann um nichts geht. Sie sind ja auch, also sie können ja auch nicht mehr auf die 3 zurückfallen, den Nummer 2 Seed, den haben sie ja auch nach hinten sicher. Ja, bin ich eher der Meinung, lass deine Stars lieber raus in dem Spiel.
Es sind auf den Yard, auf das Yard genau 100 Yards bis zum All-Time-Single-Season-Rushing-Rekord von Eric Dickerson. Das sind nämlich 2105 Yards und Saquon Barkley hat 2005 Yards aktuell.
Okay.
Ja, und ich würde es versuchen. Ich weiß, Saquon Barkley hat schon mehrfach dieses Jahr gesagt, alle Rekorde sind ihm egal und deswegen, er wird sich nicht darum bemühen, glaube ich. Ich würde den Versuch aber gerne sehen.
Ich weiß, was du meinst. History ist immer verlockend, aber in dem Fall, ich
Rooting for Greatness.
Wenn der sich dann verletzt. Uff, ja. Nee. Du spielst in der Wildcard-Runde, kriegst du, so wie es im Moment aussieht. Ich glaube, die Packers, oder? Sind die Packers jetzt der 7-Seed, müssten sie sein?
Ja, aktuell schon, ja.
Ja, weil die Commanders haben den Conference-Record für sich, ja. Und da brauchst du volle Kapelle. Also da willst du nicht dann irgendwie, Mist, ja, Barkley, schade.
Na gut, dann halt nicht. Dann bleibt Eric Dickerson wahrscheinlich die Nummer 1, was das angeht. Die Bucks haben ein Ausrufezeichen gesetzt gegen die Panthers. Mhm. 48-14. Und damit jetzt die Playoffs in eigener Hand.
Das war das Spiel, das ich von den Bucks sehen wollte. In einem Must-Win-Game mit Blick auf die Playoffs. Die Panthers hatten letztlich zwei gute Drives. Der eine war der Opening gescriptete Drive, der auch richtig gut aussah, und dann der andere Abtempo direkt vor der Halbzeit. Ansonsten hat Tampa Bay mit der Defensive Line richtig guten Zugriff bekommen, hat Druck gemacht. Die Pass Rush Designs haben auch gut funktioniert, also auch weg vom Blitzing. Offensiv würde ich Tampa Bay auch eigentlich nur ein, zwei Drives ankreiden. Sie hatten zwei Drives, wo sie in die Red Zone kommen und dann Field Goals kicken, aber ansonsten Monsterspiel von Bucky Irving, der einfach unfassbar viel Spaß macht, toller Scheme-Fit ist für das, was sie im Run-Game machen wollen. Baker war richtig gut gestern. Sie haben das kontrolliert. Natürlich Level of Competition müssen wir hier erwähnen, zumal bei den Panthers, die jetzt ja eh nicht die große Qualität haben, der beste Offensive Lineman gefehlt hat, Taylor Moten hat nicht gespielt, der beste Running Back und beste Spieler dieser Offense gefehlt hat mit Chuba Hubbard, der beste Corner gefehlt hat, J.C. Horn, der auch der logische Gegenspieler für Mike Evans gewesen wäre, ein Starting Safety hat gefehlt, ein Starting Linebacker hat gefehlt, also da haben schon auch viele Leute gefehlt und Bryce Young hatte dann oft in der Pocket auch keine wirkliche Chance außerhalb von diesen beiden Drives. Ich bin trotzdem aus dem Spiel gegangen, nochmal bestärkt darin, dass ich schematisch einfach den Bucks offensiv wirklich vertraue. Und die haben eine klare Identität. Und jetzt haben sie vor Woche 18 alles in der eigenen Hand, müssen die Saints schlagen, dann sind sie in den Playoffs als Division-Sieger und kriegen dann die Lions oder die Vikings in der Wildcard-Runde?
Ja, das wird nicht einfach. Und wir haben noch die Dolphins gesehen am späten Sonntagabend. Ohne
das ist eine Lüge. Ich habe sie nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Also ich hatte
das, ich habe auch ein Spiel geschaut.
Ich hatte das Spiel im auf dem Fernseher im Hotel an. Ich habe auf dem Computer, auf dem Laptop natürlich Packers Vikings geguckt.
Nee, ich habe die ersten Minuten gesehen, bis halt Packers Vikings losging und dann habe ich Einzelspiel geschaut. Aber gut, irgendjemand hat sie gesehen ohne Tua Tagovailoa. Ja. Sie bleiben im Playoff-Rennen offiziell 20-3 gegen die Browns und ich habe vorhin gesagt, es ist schwer in der NFL zu tanken, aber wenn du Dorian Thompson Robinson aufstellst, kommt es dem sehr nahe.
Für die Browns? Also ja, absolut. Die Defense hat ja eigentlich auch hier wieder einiges gemacht. Also ich sehe jetzt hier nur die Stats natürlich, aber Dolphins haben ja auch nicht toll den Ball bewegt. Aber das ist defensiv halt super, super wenig. Aber mit dieser Niederlage, und die Browns spielen in Woche 18 gegen die Ravens, für die es um viel geht, also ich schätze nicht, dass die Browns da jetzt noch ein Spiel gewinnen. Mit dieser Niederlage sind die Browns jetzt auf Kurs Top-3-Pick. Und das heißt, dieses ganze Thema. Wir hatten ja mal diese Quarterback-Frage bei den Browns und da war ja so die Frage, ja gut, wahrscheinlich kriegen sie halt nur den dritten in dem kommenden Draft, willst du das machen? Oder dann vielleicht doch, keine Ahnung, Kirk Cousins, wenn der entlassen wird in Atlanta, irgendwie so einen Move dann und da günstig jemanden holen, ähnlich wie Pittsburgh letztes Jahr. Und jetzt sind sie auf Kurs, um vielleicht dann doch einen Quarterback hoch zu draften und dann den zu installieren, egal was mit Deshaun Watson passiert.
Dorian Thompson-Robinson hat 47 Mal den Ball geworfen.
Hm. Das ist ein Erfolgsformel.
Das ist, für im Schnitt 3,6 Yards.
Boah, ja. Also ich habe nur gesehen, es hat auch übelst geregnet. Es sah richtig ugly aus, das Spiel.
Aber Tyler Huntley hat 22 von 26 angebracht für 8,7.
Ja.
Wie groß kann die Schuld des Wetters an der Performance von DTR sein? Also egal, ich will jetzt nicht drauf rumhacken, aber das ist close to tanking in meinen Augen, was die Browns zu den letzten.
Ja gut, man muss ja fairerweise sagen, sie hatten keine Alternative. James Winston verletzt.
Moment, jetzt verletzt, aber als DTR übernommen das hat, stimmt, war er doch nicht verletzt.
Nee, das stimmt, ja.
Ja. Und dann noch ein kurzer Blick aufs Monday Night Game. Wir haben es gesagt, es ist.
Hast du jetzt die armen Jaguars unterschlagen?
Oh, die habe ich unterschlagen, oder? Sehr aufmerksam von dir. Ich habe die Jaguars unterschlagen. Vollkommen zu Recht.
Zu dem Spiel.
Die Jaguars haben die Titans besiegt mit 20-13. Wie konnte ich das vergessen?
Völlig richtig, weil Brian Thomas, meine einzige Notiz zu dem Spiel, Brian Thomas, man kann, finde ich, wirklich einen Case dafür machen, dass der beste Rookie-Receiver dieses Jahr war. Diese Smoothness als Route-Runner bei der Größe und der Beschleunigung, das ist echt gut.
Und das in einer sehr gut performenden Rookie-Wide-Receiver-Klasse.
Richtig. Und er ist jetzt einer von nur 4 Rookie-Receivern in der Super Bowl-Ära mit über 1100 Receiving Yards und 10 Receiving Touchdowns. Die anderen 3 sind Odell Beckham, Ja'Marr Chase, Randy Moss. Also nicht die schlechteste Company.
Wer Downset Talk schon länger hört, hätte das kommen sehen.
Ja, du warst glaube ich, so aber noch höher als ich.
Ja, ich war sehr hoch bei ihm. Ja. Ich fand den richtig gut vorm Draft. Aber jetzt kurzer Blick aufs Monday Night Game. Was letztendlich wurscht ist, die 49ers gegen die Detroit Lions. Ich meine, jetzt sind sie ein bisschen, eigentlich sind sie nicht unter Druck, weil, wie gesagt, sie können dieses Spiel verlieren.
Also ich will das nochmal kurz mit einem Sternchen hinter sagen, weil ich jetzt wirklich die Tiebreaker noch nicht im Kopf habe.
Also ich habe es gerade durchgetippt.
Okay.
Ich habe selbst getippt, parallel hier durchgetippt, dass die Eagles gewinnen und die Vikings gewinnen und dann werden die Vikings Nummer 1 Seed und die Eagles 2. Also.
Aber was, wenn die Lions verlieren und in Woche 18 heute verlieren und in Woche 18 gewinnen?
Ja.
Weil dann hätten sie ja gleich viele Siege und die Eagles gewinnen in Woche 18, weil dann hätten die beiden ja gleich viele Siege.
Immer noch die Lions. Laut meines Lines, Tipprechners auf 1.
Wir
sprechen am Donnerstag noch mal drüber, je nachdem, wie das Spiel hier ausgeht. Wenn sie es gewinnen, ist es ja noch mal deutlich einfacher. Trotzdem, es wird nächste Woche das Endspiel gehen. Aber die 49ers, ich meine, die haben jetzt zweimal in Folge verloren. Und die Lions sind bisher ja auch in keine Traps, also in diese Trap-Games getappt. Ich weiß nicht, ich würde die 49ers jetzt nicht als Trap bezeichnen, weil auch wenn das jetzt nicht so gut lief bei den 49ers in den letzten Wochen. Ich glaube, niemand unterschätzt die 49ers jemals. Aber die müssen auch noch auf weitere Spieler verzichten. Trent Williams auf IR. Greenlaw wird diese Saison nicht mehr zurückkommen. Javarius Ward ist raus. Jair Brown ist fraglich und viele, viele mehr. Aber auch das Lions-Lazarett ist ja gut besucht.
Ja.
Wenn es jetzt mit Sternchen wirklich egal ist, wie dieses Spiel ausgeht, könnte man ja auch hier vielleicht noch ein, zwei Spieler mehr schonen. Aber das macht man nicht.
Ich glaube, Dan Campbell macht es nicht, nee.
Nein, ich stelle eine andere Frage. Trap-Game-Potenzial, ja oder nein für die Lions?
Vielleicht ein bisschen. Für die Niners, klar, es geht um nichts. Aber irgendwie willst du dich ja schon auch anders aus der Saison verabschieden als jetzt. Stell dir mal vor, die kriegen hier noch mal eine richtig auf den Deckel. Dann haben sie dieses ugly Game gegen die Rams verloren. Sie haben gegen die Dolphins letzte Woche verloren. Wenn sie dann auch noch Woche 18 in Arizona verlieren sollten. Und dann gehst du mit so einem Gefühl aus der Saison. Deswegen, aus Niners Sicht, glaube ich, wird schon eine Motivation da sein, diese Saison anders abzuschließen.
Gibt ja auch einen Quarterback, der sich vielleicht noch mal
richtig,
ein paar Millionchen, richtig, für ein paar Millionchen beweisen möchte.
Die Storyline haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel, weil er jetzt auch die letzten Wochen halt nicht gut war. Und so auch da
ist
die
Frage. Wir werden schon von irgendwelchen amerikanischen Medienhäusern, werden mir schon so Instagram-Hot-Take-Posts geschickt, die jetzt damit anfangen zu sagen,
so,
wird mit Brock Purdy verlängert. Und ich sag mir nur, der Hot-Take ist aber 3 Wochen alt. 4 Wochen vielleicht sogar.
Ja, mal gucken. Ja, es wird eine interessante Offseason mit Quarterback-Themen. Da können wir sicher sein. Aber ich habe das mir auch so aufgeschrieben. Wir haben viel über die defensiven Ausfälle bei den Lions gesprochen. Insbesondere in der Front 7 ist ja die Frage, ob die Niners das halt überhaupt ausnutzen können. Du hast jetzt ein paar Namen schon gesagt. Trent Williams sowieso raus. Dann Aaron Banks fällt aus. Spencer Burford, ihr primärer Swing-Lineman, fällt aus. Colton McKivitz, ihr Starting Right Tackler, hast du den gerade schon gesagt?
Nee, der ist noch fraglich, ja.
Genau, der hat aber auch, ich glaube, gar nicht trainiert, Samstag und Freitag. Also hat die letzten beiden Trainingseinheiten komplett verpasst. Ja, das heißt, wir reden halt da auch schon über mehrere Backups in der Line. Isaac Garendo immerhin, der ist wieder mit dabei, den haben sie zumindest. Aber ich meine, wir haben dieses Jahr ja auch viel drüber gesprochen, dass Teams gegen San Francisco ohne Ayuk, ohne McCaffrey viel weniger Probleme damit haben, Man-Coverage zu spielen, als letztes Jahr der Fall war. Wir wissen, dass das ist, was die Lions auch machen wollen. Insofern schätze ich, das wird hier auch der Fall sein. Und dann ist die Frage, ob San Francisco eben genug Antworten hat, ob sie den Ball bewegen können. Brian Branch gegen George Kittle, das könnte sowohl ein unterhaltsames als auch ein mitspielentscheidendes Duell werden. Und dann werden sie wahrscheinlich die Lions viel nach vorne investieren, um den Run und das Underneath-Passing-Game einigermaßen wegzunehmen. Ich glaube, ich würde ich habe auch aus Lions-Sicht auf das Dolphins-Spiel würde ich da auch drauf gucken. Die haben ja San Francisco viel Underneath gemacht und sie hatten auch viele Completions, aber es ist halt schwer, den Ball auf der Schiene konstant zu bewegen. Und da ist Purdy auch im Moment nicht konstant genug. Andere Seite, ganz schnell noch, ist ja eine ziemlich klar definierbare Matchup-Problematik für San Francisco defensiv. Also sie haben einfach eine miese Run-Defense. Und Detroit kommt zwar ohne David Montgomery, aber trotzdem ja mit einem absoluten Top-Run-Game. Letzte Woche 146 Yards am Boden gegen Chicago. Jahmyr Gibbs knapp 5 Yards pro Run, 3 Explosives am Boden. Die Niners hatten letzte Woche gegen Miamis Run-Game Probleme und die Dolphins konnten in den Wochen davor so quasi gar nichts am Boden machen. Da ist dann auch die Frage, packen die Niners dann mehr in die Box, was natürlich dann wieder Möglichkeiten im Passing-Game öffnet für Detroit. Da wird dann viel von Fred Warner abhängen, der sehr viel Raum in der Mitte covern kann. Da ist kein Linebacker besser, finde ich, um eben den Lions diese ganzen Inbreaker, gerade bei Play-Action, nicht zu geben. Aber sie müssen Detroit ja erstmal vom Run-Game wegbringen. Und das ist so die Story für mich in dem Spiel auf beiden Seiten des Balls. Kann Detroit das dann letztlich relativ komfortabel gewinnen, weil sie innerhalb der eigenen Komfortzone spielen und in ihrem Plan A spielen.
Die Lions sind nur, in Anführungszeichen, 3,5 Punkte favorisiert. Also, würde mich schon überraschen, wenn die 49ers ausgerechnet hier wieder in die Spur finden.
Ja, doch, würde mich schon auch überraschen. Aber es ist also tatsächlich ein Spiel, auf das ich am Montagabend oder dann am Dienstag, wenn ich es mir angucke, Dienstagmorgen gespannt bin, einfach um zu sehen, wie bewegen die Niners den Ball gegen so eine Defense, die angeschlagen ist, die definitiv Schwachstellen hat, aber die schematisch eben so spielen wird, wie wir dieses Jahr gesehen haben, dass Defenses den Niners Probleme machen.
Das war auf jeden Fall ein ausführlicher Montag zu Woche 17 in der NFL. Denkt dran, College-Update für alle Supporter bei Patreon und dann ansonsten Donnerstag, ah, wichtiger Hinweis, Donnerstag gibt's eine neue Folge, ja, aber erst im Laufe des Tages, also so gegen Mittag wahrscheinlich, nicht um 0 Uhr, wie sonst, wir nehmen erst Donnerstag morgen auf. Das zur Info, aber wir hören uns am Donnerstag mit der Preview auf Woche 18. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.